Einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass ich heute jetzt predigen darf. Es ist nicht ganz die Premiere. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Ich habe einmal zusammen mit dem Michael hier gepredigt und ich freue mich, dass ich jetzt heute das auch nochmal wiederholen darf. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist ganz wunderbar und einzigartig gemacht. Genau so, wie du bist, gibt es dich genau einmal auf der Welt. So wie du bist, gab es dich noch nie. Und so wie du bist, wird es dich nie wieder geben. Das Ganze hat einen Grund, oder ein ziemlich wichtiger Part davon. Die Kleinen hören bitte jetzt gerade mal weg. Deine Eltern hatten Sex. Ist für viele schwer vorstellbar. Vielleicht hatten sie sogar öfter als einmal, aber es ist biologisch notwendig. Eine Jungfrauengeburt gab es halt nur einmal. Für einen anderen Schlüssel hat die Wissenschaft einen besonders poetischen und klangvollen Namen, Desoxyribonukleinsäure. Ja, DNS, heute meistens mit dem englischen DNA abgekürzt, dieses Meisterwerk der Poesie ist Grundlage jeder der 100 Billionen Zellen, aus denen du bestehst. Jede Zelle enthält 23 Chromosomenpaare, also insgesamt 46 Chromosomen. Jedes Chromosom enthält diese berühmte DNA-Struktur. Jeder DNA-Strang setzt sich aus 4 verschiedenen Stoffen zusammen. Ich werde jetzt gerade ein bisschen wissenschaftlich. Wenn dich das nicht interessiert, darfst du gern schlafen. Wenn du dir diese 4 Stoffe als verschiedene Buchstaben vorstellst, A, B, C, D, dann entspricht jedes Chromosomenpaar einem Buch mit etwa 3 Milliarden Zeichen. Das sind übersetzt etwa 1,5 Millionen vollgeschriebene Seiten. Ich weiß nicht, ob du so ein langes Buch schon mal gelesen hast. Ich nicht. Selbst die Bibel ist nicht so lang. Aber wenn in diesem Riesenbuch auch nur ein einziges Zeichen anders wäre, dann wärst du nicht du. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du genau du bist, darfst du dir jetzt gerne selber ausrechnen. So gut habe ich dann in Mathe nicht aufgepasst. Ist schwierig, oder? Aber was macht diese DNA? Diese DNA bestimmt, was für eine Haarfarbe du hast, was für eine Augenfarbe. Sie bestimmt, wie groß du wirst. Sie bestimmt, ab wann du wieder anfängst zu schrumpfen. Bei gewissen Krankheiten sagt diese DNA sogar voraus, ob du diese Krankheit bekommen wirst oder nicht. All das kann die DNA und das können wir daraus lesen. Irgendwann vielleicht komplett, noch nicht ganz. Das alles ist ziemlich beeindruckend und trotzdem möchte ich auf all das den Rest der Predigt nicht mehr eingehen. Also wenn du jetzt eben geschlafen hast, darfst du gern wieder aufwachen. Ich möchte darauf nicht mehr eingehen, weil es lediglich Fakten sind. Es ist eine große Menge an Fakten, aber diese Menge bildet keine Wahrheit. Sie sagt nichts darüber aus, wer du bist. Sie sagt nichts über deine Talente, nichts über deine Leidenschaften. Sie sagt nichts darüber, welche Vorlieben oder Abneigungen du hast, weil du bist unglaublich viel mehr als deine DNA. Und Gott weiß das. Gott kennt dieses Potenzial, das in dir steckt und weiß ganz genau, wie er dich für den Bau seines Reiches gebrauchen kann. Er braucht dich und möchte, dass du zu dem besten Du wirst, das es geben kann. Er möchte, dass du dieses Potenzial voll entfaltest. Zu Jeremia sagt Gott, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Jeremia hat da eine gute Entschuldigung, wie ich finde, warum er das für keine gute Idee hält. Er sagt einfach, ich bin zu jung, ich kann nicht so gut reden. Und ich finde, wir alle kennen diese Ausreden, oder? Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe das noch nie gemacht, da fühle ich mich unwohl, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich muss das erst noch üben. Und natürlich auch besonders beliebt, nimm doch den anderen, der kann das viel besser als ich. Das durfte ich auch erleben, als ich mit der Iris zusammen beim Frühstück gesessen habe und gesagt habe, predigen wäre doch auch mal was Schönes. Und sie meinte direkt, ja, dann mach das doch, im September ist ein Termin frei. Wie, so bald schon? Nein, nein, nimm erst mal einen anderen. Ich brauche da mehr Zeit, mich vorzubereiten. Jetzt stehe ich doch hier. Sehr oft behindern wir uns selbst im Ausleben unserer Talente. Manchmal kennen wir unsere Talente und Gaben noch nicht mal, weil wir lieber in unserer Komfortzone bleiben, anstatt neue Dinge auszuprobieren. Etwas Neues auszuprobieren braucht immer Mut und Energie. Vielleicht wurdest du auch verletzt oder enttäuscht, wenn du dich einbringen wolltest. Wurdest zurückgewiesen und jetzt denkst du dir, es hat doch eh keinen Sinn, dass ich mich anbiete. Vielleicht hast du Angst vor erneuter Zurückweisung und dem damit verbundenen Schmerz. Wirst von Selbstzweifeln geplagt und fragst dich, welches Talent hätte ich schon, das ich hier wirklich einbringen könnte. Aber Gott möchte wirklich, dass du das Beste aus dir rausholst. Ich möchte heute mit euch gemeinsam einen Aspekt dessen anschauen, wie das funktionieren kann und wie er sich das vorstellt. Dazu schauen wir heute in Epheser 4. Da ist ein Gabenkatalog. Es gibt auch noch andere Gabenkataloge, ich weiß, aber wenn ich jetzt auf alle eingehen würde, dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Das wäre euch und auch mir zu lang. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr euch damit weiter auseinandersetzt und auch diese anderen Gabenkataloge noch zu Hause gerne durchlest. In Epheser 4 ist es so, dass selbst wenn du sagst, du verstehst nichts von Theologie und dieser ganze theologische Kram ist ja alles zu hoch, du möchtest, dass die Predigten möglichst einfach sind, dann verstehst du aber Grammatik. In Epheser 4 steht nämlich: Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Nee, noch nicht. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Die Personengruppe, die Paulus hier beschreibt, ist ziemlich eindeutig. Jeder. Gehörst du dazu, zu dieser Personengruppe? Jeder? Ja, natürlich. Ansonsten wäre das ziemlich merkwürdig. Und damit ist hier ganz klar, Christus hat auch dich mit Gaben beschenkt. In den Versen davor betont Paulus noch etwas, und zwar die Einheit. Ganze 7-mal benutzt er hier das Wort ein oder eine. Ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Er spricht von der Einheit des Geistes und vom Band des Friedens. Wieso? Er kennt uns Menschen. Und grundsätzlich streben wir Menschen eher danach, uns von anderen abzugrenzen. Wir bilden Subkulturen. So wie alles hat diese Medaille zwei Seiten. Auf der einen Seite fällt es leicht, zu Menschen eine Beziehung aufzubauen, die ähnlich ticken wie wir selber. Wir haben unterschiedliche Perspektiven und die übereinzubringen, kann manchmal schon echt kompliziert sein. Das sieht man schon an den 4 Evangelien, die wir haben. Man könnte jetzt auch sagen, wieso, eins hätte doch auch gereicht, um die Geschichte zu erzählen. Markus 16 Kapitel reicht vollkommen. Warum brauchen wir 28 in Matthäus? Muss doch nicht sein. So sind wir schneller durch. Aber wenn wir uns die durchlesen, dann stellen wir schnell fest, dass die Autoren ganz unterschiedliche Schwerpunkte gelegt haben. In jedem Evangelium wirst du das Herz des Autoren ein wenig rauslesen können. Johannes zum Beispiel betont ganz intensiv, wer der Lieblingsjünger von Jesus war. Klar, er war es selber. Den anderen dreien war das irgendwie vollkommen egal. Ne? Und trotzdem gibt es immer Menschen, die den Fokus auf die Unterschiede zwischen den Evangelien legen. Wir neigen dazu, die Unterschiede hervorzuheben, und deswegen macht Paulus hier von vornherein deutlich, in allem, egal wie groß die Unterschiede sind, geht es um Einheit. Jetzt kommt der Vers. In Vers 11 steht, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Was stand am Anfang, wer so eine Gabe bekommen hat? Jeder. Gott ist nicht hingegangen und hat gesagt, so, das Christuszentrum braucht jetzt einen Apostel und einen Hirten und einen Lehrer und einen Evangelisten und einen, wen hatte ich nicht, Propheten? Nein, jeder, der an Christus glaubt, hat einen Anteil an diesen Gaben. Und er schenkte der Kirche etliche mit diesen Gaben. Nicht nur fünf. Was ist jetzt unser Impuls, wenn wir eine dieser Gaben haben? Sagen wir, du bist Evangelist. Dann kommst du hier ins CZN, schaust dich um und dann sagst du, die gehen ja nur einmal die Woche raus. Und dann gehen sie noch nicht mal evangelisieren, machen nur so einen Kaffee, das auch nur bei gutem Wetter, wenn es regnet, gehen sie gar nicht raus. Und die Predigten sind auch nicht unbedingt für neu geeignet immer. Das ist nichts für mich. Dann gehst du wieder raus, suchst dir die nächste Gemeinde oder machst am besten noch ein Missionswerk auf, Encounter Guard, Englisch ist ja modern, und lockt die Leute an. Das kann man machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Gottes Idee ist von diesen Gaben. Gott möchte die Einheit unter seinen Kindern. Aber wie stellt er sich das vor mit dieser Vielfalt, die er auch noch allen gegeben hat? Jedem von uns. Lesen wir mal im Text weiter. Da steht die Jobbeschreibung dieser fünf Dienste. Wenn du einen Job antrittst, kurz vorweg, solltest du die Jobbeschreibung kennen. Ansonsten bist du ziemlich schnell frustriert. Ich war zum Beispiel mal im Kindergarten als interkulturelle Fachkraft angestellt und habe mich darauf gefreut, dafür zu sorgen, dass Kinder mit Migrationshintergrund sich gut im Kindergarten einleben, dass Eltern sich gut zurechtfinden ohne Deutschkenntnisse. Im ersten Monat war ich voller Tatendrang und wollte Projekte anstoßen, um die Kulturen, das Verständnis der Kulturen untereinander zu fördern. Aber meine Chefin hat gesagt, nee, du springst bitte da ein, wo jemand krank geworden ist. Und dementsprechend kam ich überhaupt nicht zu dem, was ich eigentlich vorhatte. Sie sah einfach nur in mir eine zusätzliche Fachkraft. Das war erlaubt. In der Pädagogik kann man sowieso fast alles begründen. Aber ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie ich diese Stelle ausfüllen wollte. Und deswegen, das hat dann dazu geführt, dass ich sehr unzufrieden war, diverse Gespräche mit meiner Chefin hatte und am Ende nach nicht mal einem Jahr die Stelle gewechselt habe. Du siehst also, du solltest dir diese Jobbeschreibung gut durchlesen, gerne auch zu Hause noch ein paar Mal, weil es ist wichtig, dass wir wirklich verstehen, was unser Job hier ist. Wie wir unseren Job ausüben, ist das, was wir Gott aus Liebe zurückgeben können. Er hat uns aus Gnade Gaben geschenkt. Wie wir mit diesen Gaben umgehen, ist unser Geschenk an ihn. Und Jeremia lehrt uns, Gott kennt die Gaben und es gibt keine Entschuldigung dafür, Gottes Reich nicht zu bauen. Also, jetzt zum Vers. Diese fünf Geschenke Gottes haben wir bekommen zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Weiter bitte. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, was für ein Meister der Schachtelsätze Paulus war. Und ich möchte das Ganze jetzt ein wenig ausdröseln. Bitte nochmal zurück zum ersten Satz. Wir haben die Gaben zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Mit anderen Worten, wenn du eine Gabe hast, und du hast eine, mindestens eine, dann bist du der Trainer für die Gemeinde. Jeder in der Gemeinde soll in diesen 5 Bereichen eine gewisse Grundausbildung durchlaufen haben, damit er anschließend fest im Glauben steht und diesen Glauben auch draußen in der Welt vertreten kann. Das ist ähnlich wie in der Bundeswehr, nehme ich an. Ich war nie in der Bundeswehr, aber habe so ein bisschen was über die Strukturen dort schon gehört. Jeder muss die Grundausbildung durchlaufen. Das ist egal, ob der später am Schreibtisch sitzt, an der Waffe dient oder ein Auto repariert. Da wird gesagt, diesen Sport muss jeder mal gemacht haben, jene Schießübung muss jeder mal gemacht haben. Die Grundausbildung ist für alle gleich, egal was du später machst. Das ist eine ziemlich herausfordernde Stelle, wie ich finde, denn sie besagt, dass ich als gläubiger Christ immer dazu aufgerufen bin, auf der einen Seite mich aktiv in die Gemeinde einzubringen und auf der anderen Seite immer zu gucken, wo kann ich noch etwas lernen. Einfach nur sonntags kommen, sich zurücklehnen und der Predigt lauschen reicht nicht aus. Wir sind dazu aufgefordert, immer wieder zu schauen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann sich die Gemeinde weiterentwickeln und wie kann ich meine Fähigkeiten gewinnbringend einbringen. Was kann ich dazu beisteuern? Diese Aufgabe wird hier in dem Wort Zurüstung nochmal ganz besonders deutlich. Im Griechischen steht hier katartizo. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, ist mir auch egal. Ich kann kein Griechisch. Aber ich weiß, das Wort wurde im Griechischen auch im medizinischen Sinne für das Richten von Knochen und im handwerklichen Sinne für das Reparieren von Fischernetzen genutzt. Dabei geht es nach dem griechischen Verständnis nicht darum, etwas, was kaputt ist, wieder ganz zu machen, sondern es geht darum, etwas, was da ist, brauchbar zu machen. In unserem Zusammenhang bedeutet es, dass du und ich den Auftrag haben, andere Gläubige so zu trainieren, dass sie brauchbar sind für Gottes Plan, dass sie brauchbar sind für den Bau von Gottes Reich. Und genauso sollen wir trainiert werden, dass wir brauchbar sind für den Bau von Gottes Reich. Warum brauchen wir diese Ausbildung denn jetzt überhaupt? Kann Gott uns nicht auch einfach so für seine Pläne gebrauchen? Doch kann er, aber die Ausbildung ist nicht für ihn. Die Ausbildung ist für uns. Wir sollen sie machen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier sehen wir wieder als allererstes das Ziel, Einheit des Glaubens. Diese Einheit ist also nicht etwas, was in der Gemeinde einfach so vorhanden ist. Es ist ein Ziel, etwas, worauf wir hinarbeiten müssen. Wir reden immer davon, dass Gemeinden doch Orte von Einheit sein sollen und von Liebe, aber die Realität sieht leider oft anders aus. Gemeinden sind Orte, an denen gestritten wird. Oft genug hören wir von Gemeindespaltungen, nur weil irgendjemand eine andere Meinung hat. Und da geht es nicht um Irrlehre, da geht es um Detailmeinungen. Der Hunger nach Macht, der Hunger nach Recht, danach Recht zu haben, der führt dann dazu, dass Menschen sich zerstreiten, dass Gemeinden sich zerstreiten. Aber wenn wir einander trainieren, einander helfen, geistlich zu wachsen, dann wird jeder Einzelne, der Trainer und der Schüler in dem Moment, Jesus immer mehr erkennen. Jeder Einzelne wird immer intimere Momente mit Jesus erleben und immer reifer werden, wenn wir gemeinsam nicht einfach nur älter werden, sondern auch reifer im Glauben. Dann wird auch die Einheit des Glaubens immer weiter wachsen. Was bedeutet das jetzt also konkret für dich, wenn du Training erlebst und andere trainieren darfst? Hier steht, wenn wir weiterschauen, diese Grundausbildung, dieses Training dient dazu, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden, wenn betrügerische Menschen uns mit Schlauheit zum Irrtum verführen wollen. Auch hier möchte ich kurz nochmal auf ein Wort eingehen, über das ich gestolpert bin. Dieses Hin- und Hergeworfen, das habe ich direkt assoziiert mit so einem Spielball der Wellen, der von einer Welle zur nächsten getrieben wird. Aber das reicht gar nicht aus, um das hier zu beschreiben. Dieses Wort hin und her geworfen ist das gleiche, das benutzt wird in Lukas 8, als die Jünger mit Jesus auf dem See Genezareth unterwegs waren. Das sind Wogen, die Todesangst hervorrufen. Selbst wenn wir genau wissen, wo wir hinwollen, selbst wenn wir genau wissen, was das Ziel ist, kommen diese Wellen und wir verlieren das Ziel komplett aus den Augen. Aber mit Hilfe des Trainings innerhalb der Gemeinde können die Menschen noch so schlau daherreden und versuchen, uns vom Glauben abzubringen. Wir können an der Wahrheit festhalten und ihnen dabei sogar noch in Liebe begegnen, wahrhaftig in der Liebe. Und was noch wichtiger ist, wir sind dann sogar in der Lage, die Wahrheit zu benennen, liebevoll zu benennen und bei Bedarf zu untermauern. Wir können unseren Glauben begründen. Was ist die Folge davon, wenn wir die Wahrheit erkennen? Die Wahrheit wird uns frei machen. Ihr wisst ja, dass ich selber lange Zeit kein Christ war. Und früher habe ich oft mit Christen angefangen, über den Glauben zu diskutieren. Einfach nur, weil ich wusste, dass ich rhetorisch stark bin. Zurückblickend muss ich sagen, dass ich es absolut erschreckend finde, wie wenig Widerstand ich bekam. Vor allem, wenn Christen eigentlich das Christentum mit der Muttermilch aufgesogen haben, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Wenn dann von mir die Frage kam, warum glaubst du, war die gängige Antwort, naja, ich glaube halt an Gott, das kannst du nicht verstehen. Damit konnte ich jetzt wenig anfangen, wenig drauf erwidern. Ich habe die Diskussion weitergesucht und meistens sind sie dann irgendwann richtig sauer geworden, weil sie mir nicht mehr begegnen konnten. Das hat mich natürlich nur noch mehr angestachelt. Irgendwann ist mir dann einer begegnet, der diese Diskussion wirklich ernsthaft aufgenommen hat. Das war hier in der Gemeinde, der Markus damals. Der hat sich mit mir auf die Reise gemacht, weil es ihm wichtig war, dass ich Antworten finde auf die Fragen. Er hat gar nicht großartig mit mir diskutiert, sondern er hat sich mit mir hingesetzt und hat abends nach der kleinen Gruppe noch bis Mitternacht mit mir dagesessen und geredet und geforscht, in der Bibel nachgeguckt, geguckt, was heißt dieses Wort im Griechischen, im Hebräischen und so weiter. Und das, obwohl er normalerweise um 9 ins Bett geht. Seine Frau war da auch schon lange im Bett. Diese Liebe, die er mir entgegengebracht hat, dieses Verständnis dafür, dass ich Fragen habe, führte letztendlich dazu, dass ich zum Glauben fand, oder hat zumindest einen großen Teil dazu beigetragen, und dass ich jetzt heute hier stehen kann. Aber um so reagieren zu können, um nicht von ein bisschen kluger Rhetorik umgeworfen zu werden, müssen wir uns selbst und einander trainieren. Wir müssen also herausfinden, wo haben wir Defizite, wo benötigen wir Training. Und dann braucht es, jeder, der Sport gemacht hat, weiß das, für ein effektives Training einen Trainer. Wir müssen also auch akzeptieren, dass andere uns etwas beibringen. Wir müssen uns von anderen leiten und anleiten lassen. Allein das ist für den einen oder anderen schon schwierig zu akzeptieren. Andererseits müssen wir natürlich herausfinden, in welchem Bereich unsere Gaben und Talente liegen, damit wir wissen, wo wir andere trainieren sollen, wo wir uns einbringen können. Wie können wir das denn erfahren? Zuerst mal, hör auf Gott. Das ist immer das Erste. Du kannst Gott darum bitten, dir zu zeigen, welche Gabe du hast und was er für dich vorgesehen hat. Das andere, hör auch mal auf dich selbst und auf andere. Wenn du irgendwo den Eindruck hast, dass in deiner Gemeinde irgendein Bereich unterentwickelt oder nicht genug ausgeprägt ist, dann scheinst du hier Dinge zu erkennen, die anderen vielleicht einfach untergehen, wo andere kein Auge für haben. Dann bist du an dieser Stelle als Trainer gefragt. In der Sportwelt ist immer der Trainer schuld, wenn eine Mannschaft schlecht spielt. Ja? Wenn der Trainer die ganze Woche über sagt, nein, ich trainiere die Mannschaft nicht, dann wird die Spiele verlieren. Und ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Damit meine ich nicht, dass du in dem Bereich sofort einspringen sollst. Das möchte ich ganz deutlich machen hier. Die Not, nur weil ein Bereich unterentwickelt ist oder unterbesetzt, ist nicht der Ruf. Der Ruf, das ist nochmal eine andere Geschichte, ist eine andere Predigt. Du bist nicht der Retter. Der Retter ist Jesus. Du bist nur der Mensch. Wenn wir jetzt andere trainieren, dann gibt es natürlich, der ein oder andere kennt das vielleicht, diese cholerischen Trainer, die immer nur rumbrüllen, was machst du denn, du Idiot, du machst das falsch, schieß doch mal anständig. Unter so einem Trainer möchte ich nicht trainieren. Und ich glaube, von euch auch keiner. Und ich denke auch nicht, dass Gott uns als eine solche Art Trainer sieht. In Galater 5, 22, die meisten werden die Stelle kennen, stehen die Früchte des Geistes. Die sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn wir uns einen Baum anschauen, dann braucht der drei Dinge, damit er gut wachsen kann. Er braucht Licht, Wasser und Raum. Ein Baum, der das schönste Licht hat und das beste Wasser, kann sich nicht frei entfalten, wenn er den Raum dafür nicht hat. Das sieht man manchmal, wenn man durch den Wald geht und ein Baum so überhaupt keinen Platz hat, dann bleibt er verkümmert. Manche gehen sogar ein, wenn sie viel zu wenig Platz haben. Wenn er zu wenig Licht oder zu wenig Wasser hat, wird er natürlich auch nicht anständig wachsen. Damit wir Früchte des Geistes entwickeln, müssen auch wir diese drei Dinge beachten. Wir müssen im Licht leben, also wir müssen immer wieder in die Gegenwart des Herrn kommen, immer wieder ins Gebet gehen, unsere Sünden am Kreuz bekennen, den Herrn preisen. Wir brauchen Wasser, lebendiges Wasser gibt Jesus uns, sagt er. Wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir in dem Glauben an ihm bleiben, dann werden wir lebendiges Wasser haben. Und wir müssen dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben. Wir müssen lernen, ihn immer wieder zu fragen und auf ihn zu hören. Zu oft handeln wir aus uns selbst heraus. Aber wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann kommen die Früchte ganz von alleine. Da brauchst du nicht dran ziehen, die brauchst du nicht herbeten, die wachsen. Und wofür sind sie dann da? Wozu dienen diese Früchte? Sie machen uns als Menschen, aber auch in der Gemeinde uns als Trainer, genießbar für andere. Und wenn jemand von unseren Früchten isst, dann besteht immer auch die Chance, dass aus ihm auch ein Baum wird, der Früchte trägt. Jede Frucht enthält Samen. Jetzt ist es aber so, wenn wir unseren Fokus nur auf die Entwicklung dieser Früchte legen, dann greift das zu kurz. Dann haben wir auf der Seite natürlich ein massives Übergewicht. Dann bist du ein wahnsinnig netter Mensch, kommst mit jedem gut klar. Du gehst sonntags in die Gemeinde, wirst von allen gemocht und geschätzt. Auf der Arbeit weiß jeder nur Gutes über dich zu berichten. Aber irgendwie hat dein Leben keine Kraft. Du wirst vielleicht sogar unzufrieden, weil du sagst, du hast das Gefühl, dass das, was du tust, dich nicht erfüllt. Dein Leben scheint keine positive Auswirkung auf andere zu haben, keinen Einfluss auf andere zu haben. Wenn du so lebst, dann missachtest du die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Dann die Gegenseite. Genauso gut kann es nämlich passieren, dass du nur deine Gaben hervorragend entwickelst. Dann bist du kompetent, unglaublich kompetent in den Sachen, die du machst, wirst dafür auch sehr geschätzt. Aber die Früchte entwickeln sich nicht. Und dann wirst du lieblos, du wirst arrogant, lässt dich nicht mehr anleiten, du wirst beratungsresistent, du bist nicht mehr in der Lage, andere Menschen anzuleiten, weil sie dich nicht mehr annehmen. Das sind Situationen, in denen ich der Überzeugung bin, dass wir Menschen auch bereits übertragene Verantwortung mal wieder entziehen müssen und mit ihnen ins Training gehen müssen, damit sie sich gut entwickeln können. Wenn du dich aber auf eine gesunde Art und Weise entwickelst, dann werden diese Pole, Gaben und Früchte, immer im Gleichgewicht sein. Gott hat dich begabt. Das steht hier. Und das noch vor deiner Geburt. Die Begabung von Menschen ist für ihn nicht das Problem. Er schenkt Gaben, wie er möchte und an wen er möchte. Er kann die einfach so verteilen. Das Problem an der gesunden Entwicklung ist unser Herz. Zu oft wollen wir auf Nummer sicher gehen. Wir wollen unseren Status quo behalten. Wir sind der Meinung, so wie ich bin, ist doch gut genug. Das, was ich mache, ist doch gut genug. Vielleicht, weil wir Angst haben vor dem Schritt ins Ungewisse. Vielleicht, weil wir Angst haben vor Entwicklung. Vielleicht Angst davor zu scheitern. Und dann verschließen wir unser Herz. Wir bleiben lieber stehen, als ein Risiko einzugehen. Dabei haben wir letzte Woche gehört bei der Predigt vom Sascha, wenn Gott dabei ist, dann gibt es gar kein Risiko. Dann ist es egal, wer vor uns steht, weil Gott ist bei uns. Das hat zur Folge, dass wir nicht in den Plan kommen, den Gott für uns vorgesehen hat. Wir können uns abmühen, wie wir wollen. Wenn wir uns nicht immer wieder entwickeln und entwickeln lassen und dabei helfen, andere zu entwickeln, dann werden wir niemals effektiv das Reich Gottes bauen. Jesus fragt Petrus nicht, hast du die Gabe, eine Gemeinde zu führen? Wirst du das auch anständig machen? Machst du die Buchhaltung ordentlich? Er fragt, Jesus, liebst du mich? Ja. Petrus, liebst du mich? Ja. Petrus, liebst du mich? Ja. Dann weide meine Lämmer.